NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Januar 1463. Der Geburtstag von Friedrich III., Kurfürst von Sachsen.
Wann ist ein Mensch weise? Wenn er viel gelernt hat? Oder braucht es viel mehr Erfahrung und Verständnis, um als weise zu gelten? Der heilige Augustinus, von dem man annehmen darf, dass er selbst ein weiser Mann war, schrieb dazu:
Denn Weisheit ist letztlich nichts anderes als das Maß unseres Geistes, wodurch dieser im Gleichgewicht gehalten wird, damit er weder ins Übermaß ausschweife, noch in die Unzulänglichkeit falle.
Weisheit hat also etwas mit Maß zu tun, mit Besonnenheit und dem Erkennen der eigenen Grenzen. Ein weiser Mensch begreift die Welt tiefer als andere und kann trotzdem oder gerade deshalb gelassen sein. Aber wie ist es mit Menschen, die in früheren Jahrhunderten als weise galten? Kann man sie nach modernen Kriterien auch noch als weise bezeichnen? Betrachten wir einen Mann, der heute vor 550 Jahren geboren wurde und den die Zeitgenossen sehr bewundert haben.
Kurfürst Friedrich III. Von Sachsen, genannt Friedrich der Weise.
Historiker lieben Beinamen. Denn gerade berühmte Persönlichkeiten wie Könige und Kaiser heißen häufig gleich. Karls, Friedrichs oder Ottos gibt es in der deutschen Geschichte so zahlreich wie Louis in Frankreich oder Henrys in England. Man kann sie nummerieren, aber so ein Beiname klingt einfach viel schöner.
Da es Karl den Großen nur einmal geben konnte, finden wir Karl den Kahlen, den Bösen, den Dicken, den Einfältigen. Von Edward dem Bekenner über Philipp den Schönen bis zu Heinrich dem Impotenten ist die Geschichte gespickt mit sprechenden Beinamen. Auch der Weise kommt häufiger vor.
Friedrich der Weise von Sachsen wurde am 17. Januar 1463 geboren. Aber war er nun wirklich weise, besonnen und erfahren? Und wenn ja, was hat aus ihm einen weisen Mann gemacht? Wenn es stimmt, dass man an schwierigen Aufgaben wächst, so konnte Friedrich sich über den Mangel an solchen Herausforderungen nicht beklagen. Schon die Ausgangsposition seiner Herrschaft 1486 war extrem ungünstig. Der Tübinger Historiker Professor Manfred Schulze:
Friedrich der Weise, so wird er schon zu Lebzeiten genannt, trat ein in der Tat unglückliches Erbe an. Sein Vater, Kurfürst Ernst, hatte die Aufteilung Sachsens betrieben, und zwar in der Weise, die nicht weise war.
Die Kurfürstenwürde behielt Ernst für sich. Dazu Wittenberg, Thüringen, die Pfalzgrafschaft Sachsen, die Burggrafschaft Magdeburg und das Vogtland. Sein Bruder Albrecht bekam die Gebiete um Meißen, Dresden und Leipzig. Diese sogenannte Leipziger Teilung gilt heute als eine der unglücklichsten Fehlentscheidungen in der sächsischen Geschichte des späten Mittelalters.
Eigentlich nicht so sehr wegen seiner außenpolitischen Wirkung, sondern die Schwächung trat ein, weil sich die beiden herzoglichen regierenden Linien zunehmend mit größerem Misstrauen gegenüberstanden. Die Schwächung kam eigentlich von innen.
Der 23-jährige Friedrich III. Übernahm also nur ein halbes Herzogtum. Was er besonders vermisste, war eine Landesuniversität, denn die angesehene Hochschule in Leipzig gehörte zum Gebiet seines Onkels. Im Jahr 1502 gründete Friedrich daher eine eigene Universität in Wittenberg und er wünschte sich:
Unsere Hochschule möge dauernd und rühmlich bestehen als ein Markt der freien Wissenschaften, auf dem die Besucher löbliche Kenntnisse und verfeinerte Sitten sich aneignen und dadurch fähig werden mögen, die Geschäfte Gottes wie auch der Welt umso besser zu besorgen.
Wittenberg erwarb sich schnell einen ausgezeichneten Ruf. Und dass die zukünftige Elite des Landes, Juristen, Mediziner und Theologen, ihre Studiengebühren nun in die sächsische Kasse zahlten, freute Kurfürst Friedrich. Von den Italienern übernahm er einen Trick, um den Zulauf noch zu steigern. Jeder, der in Wittenberg einen Doktortitel erwarb, wurde dem Adel gleichgestellt.
Wittenberg, das ist eine ungemein glückliche Universitätsgründung geworden.
Die Studenten strömten bald aus ganz Europa nach Sachsen. Sogar William Shakespeare dichtete seinem Prinzen Hamlet ein paar Semester an der Universität Wittenberg an. Doch bald gab es Probleme mit der Disziplin. Immer wieder lieferten die Studenten sich tödliche Duelle und Straßenkämpfe mit braven Bürgern. Friedrich griff hart durch, obwohl der Rat der Stadt ihn um Milde bat.
Bei Tumulten, Anstiftung zum Auflauf, Hilfe zum Aufruhr wird jeder, wes Standes er auch sei, für meineidig, treu und ehrlos erachtet und von der Universität entfernt. Studenten, die trotz unseres Verbotes Waffen tragen, müssen 3 Gulden Strafe zahlen oder 8 Tage ins Gefängnis gehen.
Doch die Universität sollte noch Unruhen ganz anderer Art erleben. Seit 1508 lehrte Martin Luther in Wittenberg. Friedrich der Weise ging als der Landesfürst in die Geschichte ein, der seine Hand schützend über den aufmüpfigen Reformator hielt. Eine Entscheidung, die für Friedrichs Weisheit spricht?
Wir machen uns zunächst einmal klar, niemand weiß, was daraus wird. So weise ist niemand, dass er vorausschauend sehen kann, was aus dieser Luther-Sache werden könnte. Da ist man damals so blind gewesen, wie man es heute für die Zukunft ist.
Was Friedrichs Eintreten für Martin Luther so besonders macht: Der Kurfürst war ein braver katholischer Christ. Schon als junger Mann pilgerte er ins Heilige Land, er besuchte jeden Tag die Messe, auch wenn er auf Reisen war, und bei einer frohen Leichnamsprozession ließ er sein Pferd auch schon mal stehen, um wie ein einfacher Büßer zu Fuß zu gehen. Friedrich betete inbrünstig und bereute seine Sünden aus vollem Herzen.
Trost fand er in seiner gigantischen Reliquiensammlung, die fast 20.000 Stücke umfasste, darunter Knochensplitter, Haare und Fingernägel von Heiligen. Prunkstück der Sammlung war ein Dorn aus der Krone Christi. Alle Reliquien zusammengenommen ersparten dem Kurfürsten etwa 2 Millionen Jahre Fegefeuer.
Und ausgerechnet im Land dieses frommen, fast schon abergläubischen Fürsten begann der Querdenker Martin Luther 1517 damit, seine kirchenkritischen Thesen zu verbreiten. Friedrich III. Musste Prioritäten setzen.
Der Kurfürst hatte ein außerordentliches Interesse daran, dass seine Universität funktioniert und der Universitätslehrer Luther an der Theologischen Fakultät war ein Lehrer, der zunehmend Studenten angezogen hat. Das ist eindeutig.
Die Universität Wittenberg durfte also keinesfalls in den Ruf geraten, ein Hort für Abtrünnige zu sein. Schon aus diesem Grunde erkannte Friedrich die Verurteilung Luthers als Ketzer, 1518 durch die Kirche von Rom ausgesprochen, nicht an.
Es gibt ein ganz vorzügliches politisches Meisterwerk, das der Kurfürst dem päpstlichen Gesandten 1518 oder 1519 war es gewesen, Cajetan geschickt hat. Und in diesem Brief stellt der Kurfürst fest, es gibt genügend Gelehrte, die sich mit Luthers Theologie beschäftigen und diese Gelehrten haben durchweg festgestellt, dass Luther nicht widerlegt ist.
Außerdem witterte Friedrich hier die Möglichkeit, den Einfluss des Papstes mit sanfter Gewalt zurückzudrängen und zu zeigen, dass er die Angelegenheiten in seinem Land selbst regeln wollte.
Die Zeiten, dass Rom bestimmt und die Fürsten parieren, die Zeiten sind vorbei.
Friedrich spielte also sowohl den guten Landesvater als auch den treuen Diener der Kirche, damit er sein bestes Pferd im Stall, dem berühmten Theologen Luther, nicht verlor.
Die politische Kunst, die er aufgewendet hat, ist die, dass er gesagt hat, ich bin ein christlicher und gehorsamer Fürst und ich bin ein christlicher Mensch. Als gehorsamer Fürst bin ich aber nicht in der Lage, über diese geistlichen Sachen zu urteilen. Das geht mich nichts an, ich weiß das nicht. Ich bin kein Theologe.
Martin Luther selbst war in der diplomatischen Kunst nicht so gewandt wie sein Landesherr. Er brachte Friedrichs Haltung etwas plump auf den Punkt.
In der Tat, der Fürst ist genügend um mich besorgt. Er hätte es dennoch lieber, wenn ich woanders wäre.
Friedrich war aber nicht nur ein guter Diplomat, sondern auch ein kluger Stratege. Nach der Ächtung Luthers auf dem Wormser Reichstag 1521 ließ er den Reformator heimlich entführen und auf die Wartburg bringen, wo er vor den Häschern des Papstes in Sicherheit war. Möglicherweise wäre die Geschichte der Reformation anders verlaufen, hätte Friedrich Luther damals nicht gerettet. Friedrich der Weise hat sich mehrfach als kluger, nachdenklicher, besonnener Kopf gezeigt. Aber reicht das aus, um als weise bezeichnet zu werden?
Nach dem Tod Kaiser Maximilians im Januar 1519 gab es 2 Bewerber um die Krone. König Karl I. von Spanien, ein Enkel Maximilians, und König Franz I. von Frankreich. Beide brachten eine starke Hausmacht mit sich und viel Geld. Beide würden das Römische Reich aber auch leicht in ausländische Konflikte verwickeln. Es gab daher Kurfürsten, die den neuen Kaiser lieber in den eigenen Reihen suchen wollten.
Und da kam Friedrich der Weise in Frage. Warum? Friedrich der Weise hatte aufgrund seiner politischen Dienststellung im Hause Habsburg ungeheure außenpolitische und innenpolitische Erfahrungen.
Friedrich hatte an der Spitze des Hofrates von Kaiser Maximilian gestanden. Eine bessere Schulung in Diplomatie gab es nicht.
Und anlässlich der Kaiserwahl in Frankfurt 1519 sind dann einige Kurfürsten an Friedrich herangetreten und haben gesagt, wir würden dich wählen.
3 von 7 Kurfürstenstimmen hatte Friedrich sicher. Wenn er sich jetzt selbst die 4. Stimme gegeben hätte, wäre er der neue Kaiser gewesen.
Er hat sich Bedenkzeit erbeten, wie das typisch für ihn ist, und hat dann abgelehnt.
Das höchste Amt im Staat schlug er also aus und bewies damit Unabhängigkeit und Größe. Doch Friedrich III. Ließ den Moment nicht ungenutzt. Er trotzte dem neuen Kaiser Karl V. eine weitgehende Wahlkapitulation ab. Darin verzichtete der neue Herrscher auf viele Rechte, wovon vor allem Landesfürsten wie Friedrich profitierten. Doch bevor Friedrich nun endlich auch aus heutiger Sicht den Beinamen der Weise tragen darf, muss noch eine offene Frage geklärt werden.
Verdankte Friedrich seine Erfolge vielleicht nur einer zögerlichen Haltung statt beherzter Entscheidungen? Beruhte sein politisches Geschick letztlich auf Trägheit? Zieht man das Porträt des beleibten Kurfürsten heran und bedenkt, dass der päpstliche Gesandte ihn ein fettes Murmeltier nannte, könnte daran etwas sein.
Man wird zweifellos sagen können, dass dieser Kurfürst von seiner charakterlichen Veranlagung her kein Draufgänger war. Wenn man das mit phlegmatisch bezeichnen will, kann man das machen, aber das wäre dann doch bei Weitem nicht hinreichend. Er ist ein Mann, der gewöhnt war, die Dinge, die er zu entscheiden hatte, auch sehr gründlich zu bedenken.
Also Nachdenklichkeit statt Hinhaltetechnik, Besonnenheit statt Spontanität. Friedrich III. Hat nie einen bewaffneten Kampf geführt und ist nie in tiefe Zerwürfnisse geraten. Das Einzige, was ihm nicht glückte, war die Suche nach einer Ehefrau. 1489 schrieb er seinem Vetter Georg:
»Ich bin zur Hochzeit des Landgrafen Wilhelm nach Frankfurt geladen und hätte mich vor dieser Welt gern selbst als Liebender sehen lassen, wenn ich nur einer gefiele, damit auch ich etwas Eigenes bekommen möchte. Denn es ist an der Zeit, dass ich mich ins Freien setze.«
Doch alle Heiratspläne Friedrichs scheiterten. Einsam war er aber nicht. Mit seiner Geliebten hatte er mindestens 3 Kinder, darunter die Söhne Friedrich und Sebastian, zu denen er sich immer bekannte. Sie wohnten bei ihm und der Papst selbst hat sie eines Tages für legitim erklärt, was Friedrich sehr gefreut hat. Als Friedrich III. Im Jahr 1525 den Tod nahen fühlte, soll er um das Abendmahl auf protestantische Weise gebeten haben, erzählte sein engster Vertrauter. Bewiesen ist das nicht. Klar ist aber, dass Friedrich seinen Beinamen der Weise zurechtgetragen hat. Historiker Manfred Schulze erkennt das auch an den Porträts des Kurfürsten, die von Lukas Cranach und Albrecht Dürer stammen.
Diese wachen Augen und das mit einem kräftigen Bart umrahmte Gesicht, das zeigt ungeheure Wachheit und enorme Skepsis. Aber eins ist klar, ein X für ein U lässt sich dieser Mann nicht vormachen. Ich glaube, er ist gesprächsfähig, aber das heißt nicht, dass er zu einem Ja und Amen sagt. Er ist ein vorzüglicher Politiker gewesen, an dem sich Politiker heute ein Beispiel nehmen könnten.
Im Zeitzeichen erinnerte Marin Gottschalk an den sächsischen Kurfürsten Friedrich III., der heute vor 550 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.